Also, so weit kommt es nicht.
Das Ganze.
Nein, ich kann nicht das Ganze. Ich kann.
Das hättet ihr mir sagen sollen, bevor ihr mir den Wein angeboten habt.
Möchtest jetzt doch?
Ich weiß es nicht.
Ne, das steht da, guck mal, ganz griffbereit.
Oh, wie schön. Mhm.
Stille Nacht.
Oh.
Muss ich auch mit weg?
Ja, eigentlich okay. Schon.
Okay.
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wach, nur das traute, hochheilige Paar.
Ist egal, ich denke, das reicht.
Ich kenne den Text halt mich gar nicht.
Hat man nicht gemerkt. Was rein?
Nee, nicht wieder abziehen.
Ich gehe jetzt.
Ich will mir schon Wein holen.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind nicht allein hier. Wir, wir haben eine Gästin auf dem Sofa sitzen. Sag doch mal, wer du bist und was du hier machst.
Hallo, ich sitze auf dem Sofa. Und mein Name ist Tabu oder auch Uli. Also,
genau. Ja, du musst dich jetzt entscheiden, wie wir dich nennen sollen.
Das Ding ist ja, Tabu war ja schon des
als
Öfteren
Tabu
hier,
da, ne?
Nicht? Und ich glaube aber auch damals schon als Tabu und Uli. Du hast Uli gesagt, ich Tabu.
Das kann sein, ich weiß nicht.
Ich kenne Tabu vom Capoeira her und da haben wir diese lustigen Spitznamen und deswegen ist sie für mich nur Tabu. Achso, nee, aber du bist in unserer Statistik der Gäste und Gästinnen, die am häufigsten da war, was aber darauf zurückzuführen ist, dass wir ja mal die Türchen in unserem Adventskalender vor 2 oder 3 Jahren eingesprochen hast.
Ah.
Und damit hast du natürlich 24 Credits bekommen, plus du warst noch 2 Mal hier zu Gast irgendwie.
Mhm.
Und ja, dort stehst du vorne. Aber jetzt spielt immer der Camille für uns das Intro auf dem Klavier, beziehungsweise er hat uns ein Intro gespielt, was wir am Anfang machen. Und deswegen holt er ganz schnell auf und er wird dich auf kurz oder lang überholen, es sei denn, du kannst wieder irgendwie einen Dauerbeitrag leisten.
Ich bin für einen Dauerbeitrag. Ich möchte diese Spitzenposition, das ist die einzige, die ich habe in meinem Leben, die möchte ich gerne beibehalten.
Also dabei unterstützen wir dich gerne.
Danke, danke.
Ich wollte auch sagen, ich glaube, da fällt uns was ein.
Man muss auch Ambitionen im Leben haben.
Ja, richtig.
Und zwar ist das ja heute eine ganz besondere Folge, ein Special, nämlich unser großes Weihnachtsspecial. Und ganz entgegen unserer Tradition wollte ich dann auch gleich mal mit dem Film einsteigen. Nämlich, wir haben das letzte Einhorn gesehen und den hatte ich... Genau, irgendwie, wenn man den Film googelt, dann ist so einer der ersten Treffer gleich das letzte Einhorn, der etwas andere Weihnachtsfilm, eine Kritik von Svenja Kaiser auf der Seite schundkritik.de. Und da wollte ich die Frage eigentlich mal an euch geben. Tabu, ist es denn für dich ein Weihnachtsfilm gewesen?
Also ich kann verstehen, warum Leute ihn als Weihnachtsfilm einordnen. Ich würde ihn jetzt persönlich aber dann nicht unbedingt ansiedeln.
Wie siehst du das? Also für mich ist das kein Weihnachtsfilm. Aber warum kannst du das verstehen oder inwiefern könnte man den als Weihnachtsfilm kategorisieren?
Naja, weil er ja schon so ein bisschen so dieses Thema Liebe und heile Welt so aufgreift und Märchenwelt. Und ich glaube, dass es vielen Leuten ja prinzipiell Weihnachten eher so um diese... um diese liebevolle Stimmung geht. Und deswegen würde ich mich breitschlagen lassen, wenn jemand sagen würde, es ist ein Weihnachtsfilm, würde ich sagen, okay.
Ja gut, also so ganz den groben, großen Bogen könntest du spannen.
Ja. Ja. Mhm. Also wie gesagt, so gänzlich überzeugt, so nicht so richtig, aber ja, und es ist halt ein Kinderfilm. Und ich glaube halt allgemein, Kinderfilme sind ja zur Weihnachtszeit dann doch eigentlich eher gern gesehen, weil sie halt auch mal eine gewisse Unschuld haben.
Ja, eigentlich ist ja so ein Weihnachtsfilm auch einer, der traditionell an Weihnachten im Fernsehen läuft oder so, ne?
Läuft denn das letzte Einhorn traditionell im Fernsehen?
Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich auch mal auf Social Media rumgefragt. Und da sagte auf Facebook zum Beispiel unser gemeinsamer Freund Shaggy, auf jeden Fall, ohne das zu begründen, auf Twitter antwortete Mängelexemplar, es ist ein ganzer Jahresfilm. Und ebenfalls auf Twitter sagte die Catrinity, die Lena, die hier auch schon zu Gast war, jein, also an sich gar nicht, aber er lief früher immer an Weihnachten, daher irgendwie eine Assoziation damit. Und daraufhin habe ich mal nachgeschaut, auch dieses Jahr kann man ihn am 24.12. um 18.25 Uhr auf RTL 2 gucken. Also, wenn ihr diese Folge zeitnah anhört, dann werdet ihr da entsprechend fündig werden. Ich dachte aber, es sind aber auch schon so Weihnachtsthemen drin. Einerseits kann man dieses unsterbliches Wesen wird menschlich und am Ende opfert es sich und wird dann aber wieder unsterblich. Kann man schon auch so eine Jesus-Metapher reinlesen.
Opfert es sich denn wirklich?
Ja, es kämpft zumindest gegen diesen roten Stier.
Aber das mit opfert es sich ja
nicht. Ja, es ist nicht eins zu eins drin. Aber es ist ja schon auch so, dass sie am Ende irgendwie so schon gelernt hat, was Leid ist und Liebe und Mitgefühl. Also da könnte man schon irgendwie so eine christliche Botschaft auf jeden Fall rauslesen.
Glaubst du, dass sie gelernt hat, sich zu wehren, weil sie nun weiß, was Leid ist?
Nee, ich glaub, weiß nicht, ob sie das deswegen gelernt hat, aber wenn sie am Ende wieder ein Einhorn ist und zurück in ihren Wald geht, sagte sie auf jeden Fall, dass sie das verändert hat, weil sie das einzige Einhorn ist, was sterblich war und damit erfahren hat, was Liebe und Leid ist oder so, sind ihre Worte. Aber was ich noch viel mehr drin ist so halt eben, da kommen wir auch später nochmal drauf, dass da so eine Coming-of-Age-Geschichte drin ist, dass da ja der ganze Film sehr stark mit diesem Verlust der Fantasie und Verlust, die erwachsenen Menschen können nicht mehr glauben und deswegen können sie das Einhorn auch nicht erkennen, drinstecken. Das ist ja auch so eine Geschichte, was immer bei Kindern und Weihnachten ist, dieses, wie lange glauben sie noch an den Weihnachtsmann oder ans Christkind und wenn sie irgendwann erwachsen werden, dann glauben sie eben nicht mehr daran, dass da halt so eine Thematik, finde ich, steckt da auch auf jeden Fall mit drin.
Ja, total. Oh. Ich bin voll überzeugt, das ist ein Weihnachtsfilm.
Es ist ein Weihnachtsfilm. Überzeugt waren auch unsere tollen Hörer, die uns zu Weihnachten Geschenke geschenkt haben. Nämlich, der Patrick hat uns einen Film geschenkt. Was denn, Paula?
Meine Lieblingsfilme, nämlich Her.
Genau, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist sehr, sehr geil. Cool. Ich dachte auch zuerst, er schrieb irgendwann so, ob denn der Film angekommen ist. Ich so, nee, kein Film angekommen. Und dann so, oh ja, das ist aber schade, er hätte den schon vor einer Weile geschickt und laut seiner Sendungsverfolgung wäre der auch zugestellt worden. Und dann dachte ich so, oh, ja, warte mal. Und hab so in meinen Schrank geguckt und eins der Pakete rausgeholt, von denen ich dachte, das ist Paulas Weihnachtsgeschenk. Und dann war es das gar nicht. Und dann Adventskalendergeschenk, genau. Und dann musste ich mich auf die Suche machen, wo denn eigentlich das Adventskalenderpaket geblieben ist, von dem ich die ganze Zeit dachte, es liegt im Schrank. Spoiler, ich hab's gefunden. Aber was ist das, sag ich noch nicht.
Also dann war es aber kein Adventsgeschenk, oder? Sondern dann doch ein Weihnachtsgeschenk.
Nee, wir machen uns ja immer einen Adventskalender. Mhm. Da sollte es rein, aber da kam es dann zu spät für. Da ist nicht mehr drinne gelandet. Da habe ich umdisponiert.
Sehr interessant.
Paula wird das noch alles erfahren. Ja. Ich habe dem Patrick auch schon versprochen, dass wir auf jeden Fall noch mal eine Folge zu Hör machen. Wir haben den zwar schon dreimal besprochen in drei verschiedenen Podcasts, aber vielleicht irgendwie, dass wir uns nochmal eine einzelne Szene oder so vornehmen und die nochmal im Detail besprechen. Jedenfalls war das erste Geschenk und dann kam noch ein zweites Geschenk ins Haus geflattert, nämlich der wunderbare Herr Kellerkind hat uns eine Ukulele geschenkt.
Ich bin sie ja ohne Plektrum, sehe ich gerade.
Ich habe kein Plektrum heute, ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls müsst ihr jetzt mit Ukulelenklängen, deswegen, wie ihr es eben schon im Intro gehört habt, leben.
Aber das macht gar nichts, weil du bist wirklich talentiert.
Ja. Es hat auch irgendwie was. Also es ist einfach schön von der Stimmung her.
Ich glaube, es kann auch nerven.
Ja, noch nicht. Wir sagen Bescheid, wenn es dir eintritt.
Ja, ich sag aber auch da nochmal danke. Das ist sehr geil. Sehr schöne, schwarze, gut verarbeitete Ukulele.
Ja,
ganz tolle
meine
Sache.
Lieblingsfarbe.
Ja, ihr könnt uns natürlich auch, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter Geschenke machen. Wir haben so eine Amazon-Wunschliste, die ihr im Blog findet. Auch werde ich hier zu dieser Folge gerne nochmal verlinken, falls auch ihr das Bedürfnis habt, uns ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Da freuen wir uns natürlich ganz doll. Bis dahin müssen wir noch nachreichen, auf welchem Platz das Kabinett des Dr. Caligari in unseren Charts landete. Nämlich ganz weit oben. Der hat es bis auf den Platz 4 geschafft.
Krass.
Und noch immer nicht zu Ende, wir haben auch noch eine neue iTunes-Rezension bekommen. Und zwar von Treely oder Kreely. Immer lohnenswert. Wer mehr sucht als reine Filmempfehlungen, sondern tief in einen Film und dessen Entstehungsgeschichte und Analyse einsteigen will, der ist hier richtig. Gute Vorbereitung, sympathische Moderatoren und interessante Gäste machen Spätfilm zu einem der besten deutschen Filmpodcasts.
Sympathische Moderatoren. Und interessante Gäste. Ja. Hat sie auch meine Folge gehört?
Auf jeden Fall. ja, vielen Dank, lieber Treely, Creely, wie auch immer. Du darfst dich auch gerne bei uns melden und dir auch nochmal einen Film wünschen, den wir in 500 Sätzen zusammenfassen, was wir auch immer noch für die Zoomi machen müssen mit Tank Girl. Aber das wird alles kommen. Der Stoff geht uns so zumindest nicht aus.
Den Film habe ich noch gar nicht gesehen.
Nee, den haben wir noch nicht gesehen, sonst hätten wir ja ihn schon zusammengefasst.
Ich möchte ganz gerne
sehen. So sieht's aus. Werden wir machen. Aber davor lernen wir nochmal Tabu ein bisschen näher kennen. Mhm. Sie hat ja schon beim letzten Mal Fragen aus dem Brustfragebogen beantwortet. Und deswegen heute nur eine kleine Auswahl. Paula, stell du doch mal die erste Frage, damit ich hier nicht die ganze Zeit am Labern bin.
Schaust du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung? Oder eher nicht?
Doch, schon.
Was? Ich schlafe vor allen Dingen besonders gut zu Filmen.
Ach so, ja, ist es dann eine Nebenbeschäftigung?
Weiß ich nicht.
Also tatsächlich, also es gibt so diverse Sachen. Ich finde Aufräumen schon unglaublich langweilig.
Mhm.
Und das heißt, das sind so die Lieblingsbeschäftigungen oder wäre das Beschäftigung, dass halt nebenbei ein Film läuft oder man telefoniert oder man hört ein Hörbuch.
Und während du einen Film guckst, hörst du ein Hörbuch.
Nee, das sind diese drei Sachen, die ich mache, während ich aufräume.
Ach so.
Optional. Okay. Da, also während des Aufräumens kommt dann auch mal vor, dass ich dann nebenbei so einen Film gucke.
Ich bin verwirrt, ja. Telefonieren und Hörbuch hören.
Das schaffe ich nicht. Immer nur eine Sache. Und ansonsten ist es mir tatsächlich auch am Wochenende passiert, dass wir, ich war bei einer Weihnachtsfeier, bei einer Freundin. Dann so abends um eins, um zwei waren wir dann so fertig mit Feiern und dann haben wir uns halt alle noch überlegt, es ist doch schön, wir so aus Tradition wieder halt Love Actually zu gucken.
Mhm.
Ob die Qualität des Films, wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Manche Sachen guckt man halt auch einfach, weil man sie schon sehr oft gesehen hat und ne, schön findet. Ja, und es war einfach sehr schön und dann habe ich die ersten 10 Minuten noch mitbekommen und dann bin ich wohlig im Kreise meiner Lieben eingeschlafen.
Ach, ja.
Deswegen die beste Nebenbeschäftigung auf jeden Fall ist so neben dem Film einzuschlafen.
Ja, gibt's Schlimmeres.
Obwohl es natürlich auch schöne Filme gibt, die es sich lohnt zu gucken. Aber
ja. Zum Beispiel vielleicht ein Film, der besonders gute Special Effects hat. Und welcher Film würdest du denn sagen, hat die besten Special Effects?
Also ich fand ja die Special Effects bei Doctor Strange sehr cool.
Mit dem, wie sich die Sachen immer so zusammenfalten.
Tatsächlich kann ich mich auch an die Storyline gar nicht mehr so gut erinnern.
Auch nicht so wichtig.
Richtig, die war auch nicht besonders tief. Aber das Bild war wirklich beeindruckend und hervorragend. Und das ist noch sehr gut in Erinnerung geblieben.
Ja.
Ja.
Finde ich auch. Finde ich gut.
Gut.
Gute Wahl.
Mhm. Kann man schon mal machen. Ja, das war's auch schon mit dem Vorgeplänkel, nicht? Wir haben uns entschlossen, uns heute ein bisschen kürzer zu halten.
Ah, das waren jetzt nur zwei Fragen.
Ja, genau, die dritte wollte da wohl nicht beantworten.
Ach ja,
echt? Deswegen habe ich es wieder gestrichen.
Okay.
Aber tatsächlich fällt mir ein, ich habe ja Hör noch nicht gesehen, aber es gibt ein Lied, das höre ich mir ständig
Tabu,
an.
Was ist denn, frag mal Tabu, was die beste Filmmusik ist.
Ah, sag mal Tabu, ne? Welche Filmmusik findest du denn am besten oder die Musik zu welchem Film?
Also ich habe jetzt kein explizites Album, wo ich sage, das ist top, aber zu dem Film Her, zu dem wir gerade eben schon gesprochen haben, kenne ich auch nicht die gesamte Filmmusik, aber da gibt es halt ein Lied daraus.
Mhm.
Das ist unglaublich schön. Es ist einfach nur so, ich kann es auch auf YouTube nachher nochmal suchen, aber es ist halt wirklich so, da geht einem das Herz auf. Da sitzt man da und ist so, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Lied.
Es ist ein Liebeslied dann, ja?
Ich glaube, es war ja größtenteils instrumental. Ja. Ja.
Mhm. Such uns dann nochmal raus, das verlinken wir dann auch. Und du solltest Hör auf schauen, das ist ein cooler Film.
Ja, ich habe also den Trailer gesehen.
Ist aber ja schon mal was.
Zum Film habe ich es noch nicht geschafft.
Kommt bestimmt bald. Aber wir schaffen es jetzt bis zum Film. Ich bin heute hier on fire dann mit den Überleitungen.
Ist richtig gut.
Ich muss mich loben, wo ich es auch gleich schon wieder kaputt gemacht habe.
You are a true wizard now, as you always wished. Does it make you happy?
Well, men don't always know when they're happy, but I think so. And you?
I am a little afraid to go home. I have been mortal, and some part of me is mortal yet. I'm no longer like the others. For no unicorn was ever born who could regret. But now I do. I regret.
I am sorry. I have done you evil, and I cannot undo it.
No. Unicorns are in the world again. No sorrow will live in me as long as that joy. Save one. And I thank you for that part, too. Farewell, good magician. I will try to go home.
Wir sagten schon, wir haben das letzte Einhorn geguckt. Tabu, sag uns doch mal, wie er dir gefallen hat.
Ich fand's ganz schrecklich. Ich habe mich so gefreut auf diesen Film. Ich wollte ihn immer mal sehen. Mir war auch nicht klar, dass der jedes Jahr zu Weihnachten läuft. Als du meintest, der kommt abends gegen 28, also gegen 18 Uhr am 24. war mir klar, auch warum ich ihn nie gesehen habe. Der essen wir meistens Abendbrot.
Ja, ist ein bisschen früh, ne?
Ja, aber wie gesagt, ich wollte ihn immer mal sehen, habe nie geschafft. Und als ich ihn dann gesehen habe, muss ich zugeben, war ich ein bisschen enttäuscht. Es ist so, also mein Kinderherz hat sich mehr erhofft.
Was hat dich denn gestört?
Also ich fand schon, es war jetzt nicht besonders schön gezeichnet. Es war ein bisschen melodramatisch, wie das Einhorn immer da stand. Dann wehte die Mähne im Wind. Schaute mit seinen riesengroßen Augen so ganz, ja, so in die weite Ferne. Das war mir ein bisschen zu viel. Und ich glaube schon, dass ich so ein Herz für Einhörner habe. Aber ja, ich fand, also wie gesagt, der Film hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Ich fand es ein bisschen schade. Sehr häufig hat mir auch ein bisschen Erklärungen gefehlt, wie was wohin kommt.
Das kann ich nachvollziehen, da ist einiges auch ein bisschen strange.
Ja, und auch so ein bisschen so lose Enden und das finde ich ein bisschen kritisch. Aber tatsächlich, wie mit so vielen Sachen, halt, als wir uns schon im Vorgespräch ein bisschen so darüber ausgetauscht haben, da macht es ja dann auch wieder Spaß und dann kann man ja dem Film dann auch wieder was abgewinnen.
Da kommen wir gleich zu. Sag du erst mal, Paula, was du so von dem Film hältst.
Also ich mag den Film sehr gerne.
Ja.
Das ist ja auch eine Kindheitserinnerung meinerseits. Genau, gehört ja nicht auch zu meinen
Kinderfilmen. Genau, das ist heute ein doppeltes Special. Einerseits ist es nämlich ein Weihnachtsfilm, andererseits Film aus Paulas Kindheit.
Ja, ja. Und ich finde ihn sehr schön.
Ja.
Traurig und schön.
Ja, ja. Ich kann beides so nachvollziehen. Also ich finde ihn tatsächlich, ich habe ihn auch als Kind gesehen und ich finde heutzutage ist auch irgendwie ganz schön krass so, weil da sind schon irgendwie harte Themen, die da drin verhandelt werden und es steckt irgendwie eine echt tiefe Melancholie drinne in dem Film. Und das finde ich alles ziemlich cool. Ich finde aber genauso, wie du es sagst, dafür, dass auch die Animationen immer extrem gelobt werden, werden wir auch gleich noch drauf kommen, weil da auch ein ganz berühmtes Studio dahinter steckt, aber ich finde ihn auch nicht so geil, ehrlich. Ich finde, es sieht nicht so gut aus. Also manche Sachen sind schon so in ihrer grotesken Art und Weise ganz cool. Also zum Beispiel Mami Fortuna oder diese dreibrüstige Harpier, die sind irgendwie coole Bilder einfach.
Normal, ne?
Kann gut sein, aber das ist schon cool. Aber gerade also, zum Beispiel das Einhorn finde ich auch irgendwie, das ist auch so seltsam unproportional. Das hat irgendwie ganz dürre Vorderbeine das und dann eine
Barbie unter den Pferden.
Riesigen Hinterleib. Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und auch so die menschlichen Charaktere, die fand ich alle irgendwie sehr flach und komisch gezeichnet. Hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen auch. Nee, aber in die Details steigen wir gleich ein. Bis dahin, Paula, erzähl du uns doch nochmal die Eckdaten des Films.
Ja, der Film erschien im Jahre 1982. Die Regie führte Jules Bass. Ja. Der hat viel TV oder Ist das ein Mann?
Ja.
Viel Fernsehen gemacht und hat unter anderem auch Der Hobbit produziert, und zwar den Film von 1977.
Ist auch schon ein Zeichentrickfilm.
Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Aha, es gab noch einen zweiten Regisseur, nämlich Arthur Rankin Jr. Mhm. Dessen Filmografie ist wie folgt. Er hat viel Fernsehen gemacht, Regie bei The Hobbit geführt und die Jackson 5 Serie gemacht, die von 1971 bis 1973 entweder ausgestrahlt wurde oder
auch ausgestrahlt wurde. Ausgestrahlt. War auch eine Zeichentrickserie. Nämlich das Bass Rankin war ein Produktionsstudio. Die haben zusammen so ein kleines Zeichentrickstudio gehabt.
Haha, das ist ja ein lustiger Name. Das Drehbuch hat Peter S. Beagle geschrieben. Der hat auch den Roman dazu geschrieben. Und das Drehbuch zu The Lord of the Rings von 1978. Den habe ich nämlich gesehen.
Genau, aber es ist auch der Zeichentrickfilm.
Außerdem hat er eine Folge von Star Trek gemacht. Wow. Mhm. Nämlich von The Next Generation.
Ah, ich hatte auch gelesen, welche, aber ich habe schon wieder vergessen, welche.
Bitte, steht hier nicht. Ja. Die Produktion wurde übernommen ebenfalls von Jules Bass und Arthur Rankin Jr. Mhm. Und den Schnitt hat Tomoko Kida gemacht. Und sie oder er haben auch den Schnitt bei Nausicaa gemacht.
Genau, den wir auch schon besprochen haben.
Die Musik stammt von Jimmy Webb.
Das ist auch ein ganz großer Popmusiker und Film-Soundtrack-Produzent.
Und wurde interpretiert von der Band America.
Mhm. America.
Ja, wie steht es mit K?
Ja, ja, Autokorrektur, du weißt, ich tippe das meistens auf dem Handy America. Ein.
Mhm. Hier die Sprecher auch noch irgendwie.
Ja, ich habe so auch, also das ist wirklich hochkarätig besetzt in den Sprechern, in Amerika halt vor allem. Deswegen habe ich da nur die wichtigsten mal rausgeschrieben.
Ja. Achso, das Einhorn spricht nämlich Mia Farrow. Mhm. Im Deutschen Traudelhaas. Mhm. Den Zauberer Schmendrick Alan Arkin. Im Deutschen Thorsten Sense. König Haggard spricht Christopher Lee. Mhm. Der hat auch im Deutschen den König Haggard gesprochen.
Der kann sehr gut Deutsch und hat es sowohl im Englischen als auch im Deutschen synchronisiert. Hast du ihn auf Englisch geguckt?
Nee.
Und hat man auch gehört beim dem bösen König, der hat ja so einen englischen Akzent gehabt.
Und Prinz Lear schreibt man mit so einem komischen I. Ich dachte, das wäre der Lear wie bei Shakespeare.
Lustigerweise, kommen wir gleich noch zu, es ist der Lear wie bei Shakespeare. Denn der Lear von Shakespeare, der basiert auf einem mythischen keltischen König, den man so schreibt wie den Lear hier.
Aber er ist doch ein Findelkind, unser Prinz.
Ja, es steckt da so vertwistet in dem Film drin, das Motiv.
Okay.
Später.
Spannung.
Den hat jemals Jeff Bridges gesprochen und im Deutschen Joachim Tennstedt. Mhm. Den Schmetterling, der zum Glück nur eine klitzekleine Rolle hat, hat Robert Klein gesungen.
Und im Deutschen ist
Frank Zander. Das war super. Ja. Den Skelettschädel, echt jetzt? Ach so, deswegen. Mhm. Den Skelettschädel hat René Aubergenois.
Aubergenius, weiß nicht, wer das ist.
Natürlich weiß ich, wer das ist.
Wer ist das denn? Odo von Star Trek DS9, genau.
Den spricht im Deutschen Wolfgang Spier. Und die Mommy Fortuna wird gesprochen von Angela Lansbury im Englischen und im Deutschen von Tilly Lauenstein. Mhm. Das Budget des Films betrug unglaubliche 3,5 Millionen US-Dollar.
Da ist bestimmt viel in die Sprecher geflossen.
Hm. Und du hast die Genres Anime, Fantasy und Coming of Age gewählt, tatsächlich. Coming of Age.
Auch, ich glaube, ich wiederhole mich ein bisschen, aber auch dazu kommen wir später. Denn zunächst muss uns Tabu nochmal die Handlung des Films in 5 Sätzen zusammenfassen.
Okay, Einhorn stellt fest, wo sind die anderen Einhörner? Begibt sich auf die Suche, kommt verdammt nah an die anderen Einhörner, verweilt eine Weile sehr nah an den Einhörnern in Form eines Menschen, muss ich dem Problem stellen und es lösen.
Super Zusammenfassung. Mhm. Exzellent. Womit wir gleich weitergehen können zur Produktion. Paula,
schon wieder ich.
Trag uns doch mal den ersten Produktionsfakt vor.
Peter S. Beagle schrieb, wie bereits erwähnt, den Roman zu dem Film. Und auf die Idee kam er durch einen Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert mit dem Namen Die Jagd nach dem Einhorn. Der Teppich ist eine Jesus-Christus-Metapher. Mhm,
habe ich es nicht gesagt? Ich wusste es ja auch schon.
Okay, ja. Sehr schön.
Das Buch hatte Beagle schon 1968 geschrieben und es war, also er war auch durchaus interessiert daran, dass der Roman verfilmt würde. Er war der Überzeugung, dass das nur als Animationsfilm möglich sei. Allerdings war es jetzt so, dass Animationsfilme in den 70ern vollkommen out waren, so dass sogar Disney in dieser Zeit mit dem Gedanken spielte, aus diesem Geschäft auszusteigen und nur noch Realfilme zu drehen, und entsprechende Schwierigkeiten hatte eben Mr. Beagle sein Skript an den Mann zu bringen.
Zwischendurch waren mal die Macher von Charlie Brown im Gespräch, aber letztendlich erwarben Rankin und Bass die Rechte. Deren Studio hatte keinen sonderlich guten Ruf, sodass Beagle nicht gerade begeistert war.
Ich hätte das ja in diesem Charlie Brown-Stil schon ziemlich lustig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch Rankin und Bass arbeiteten für die Animation mit dem japanischen Studio Topcraft zusammen, die ein paar Jahre später auch Nausicaa produzierten. Das haben wir eben schon erwähnt. Und am Ende der 80er Jahre ging das berühmte Studio Ghibli aus Topcraft hervor. Da Beagle das Drehbuch dann auch noch selbst schrieb, war das Projekt insgesamt also in guten Händen.
Können wir noch mal ganz kurz auf den Wandteppich zurückkommen?
Ja.
Wie ist denn die Verbindung?
Ich kenne den Teppich nicht, aber so, ich meine, wie gesagt, Unsterblichkeit steckt da drin und auch wahrscheinlich das vielleicht muss das Einhorn die Leiden der Menschheit auf sich ziehen.
Aber das Einhorn kann, also kennt ja keiner. Wissen wir, durch den Dank des Films wissen wir, Einhörner kennen Leid nicht.
Ja, aber das weiß ja der Wandteppich vielleicht nicht. Also das ist ja, ich habe keine Ahnung.
Okay, ich guck's nochmal nach.
Möglicherweise ist es auch, hat einfach irgendjemand im Mittelalter Bock, einen Wandteppich mit Einhörnern zu machen, und damit er nicht irgendwie der Blasphemie bezichtigt wird, hat er gesagt, ist eine Jesus-Metapher. Und am Ende hängt das Einhorn am Kreuz.
Die Schotten, ich weiß leider nicht, zu welcher Zeit, die haben ja das Einhorn auch als Nationaltier.
Ja?
Symbol auf ihrer Flagge, ja. Oh. Weil die Engländer hatten die Löwen, deswegen brauchen die Schotten ein Tier, was stärker ist als die Löwen. Also haben sie ein Einhorn ausgewählt.
Ach ja.
Meine Heimatstadt hat das Einhorn als Wappentier. Ja.
Finde ich gut.
Ja, ja.
Ziemlich cool. Also wegen des Wandteppichs noch mal ganz kurz. Den sieht man ja auch im Film. Ja.
Ach ja,
als
stimmt.
Sie da das in diesem Schloss von Haggard sind.
Ja,
da wird er auch ziemlich detailgetreu oder verliebt dargestellt. Und ich meine, dass der auch im Vorspann.
Der ist zumindest in so einem Stil, der Vorspann, ja. Mhm. Und da gibt es dann diese schöne Einstellung, wo dann die Amantea oder wie sie heißt, vor dem Wandteppich steht, so dass dann das Horn des Einhorns auf dem Teppich wieder vor ihrer Stirn erscheint.
Das ist mir voll entgangen.
Ja, ja.
Nochmal gucken.
Jetzt erinnere ich mich, jetzt verstehe ich zumindest, warum ich auch so ein Bild von diesem Teppich im Kopf hatte. Weil ich hatte halt ein Bild von diesem Teppich im Kopf und bist du gerade, ich meine, das Jahr wird ja auch im Film gezeigt. Ah, richtig. So, daher kommt das Bild.
So sieht's aus.
Unbewusst abgespeichert.
Ja.
Der nächste Fun Fact dreht sich um Christopher Lee. Mhm. Der hatte nämlich bei der Synchronisation immer seine eigene Kopie des Romans dabei, indem er wichtige Stellen markiert hatte, anhand denen er seine Rolle interpretierte.
So sieht's aus. Und unser letzter Funfact heute Abend. Der Storyboard-Artist Don Duga entwarf den verliebten Baum, der auch unglaublich strange ist.
Ja.
Und zwar basierte der, die Vorlage war ein alter Kirschbaum in seinem Garten. Der gute Mann lebte nämlich auf so einem alten Kolonialanwesen in Long Island oder auf Long Island. Und die ehemaligen Gutsdamen hatten den Baum alle Äste absägen lassen, weil die Kirschen auf dem Rasen ihnen immer die weißen Sommerkleider ruinierten. Und als Duga dann in das Haus zog, war dieser Baum ganz knubbelig verwachsen. Und das war dann das Bild, was ihn zu diesem sehr femininen Baum in das letzte Einhorn animierte.
Das heißt, er hat als Kind eben auf den Baum geguckt, von dem er dachte, der hätte Brüste.
Ja, wahrscheinlich.
Interessante Prägung. Ja.
Das war's zur Produktionsgeschichte. Dann lass uns doch gleich in den Film einsteigen und über das Einhorn reden. Mhm. Paula, wie ist denn das Einhorn charakterisiert?
Das Einhorn ist ein ganz zartes Wesen, obwohl es wirklich unglaublich stark ist und ja die Tiere in seinem Wald beschützt. Ja.
Aber in dem Film ist es auch so ein bisschen arrogant, oder?
Warum? Arrogant bin ich jetzt nicht. Es ist so ein bisschen weltfremd halt, ja.
Ja, das stimmt. Ja, aber es ist auch immer so ein bisschen so, ach ja, ihr. Ich finde, es hat immer so was Aristokratisches, so, das so über den Dingen steht und auf alles so ein bisschen herabblickt.
Ja, zu Recht.
Okay. Das hat nichts mit Arroganz zu tun.
Verstehe. Ihr seid
Team. Kenn deine Stellung.
Ja, ich meine, es schützt eben den Wald und
ja, aber es lässt ja auch den Wald dann ziemlich schnell alleine, nur weil irgendwie da zwei Jäger meinen, sie wäre das Letzte.
Ja, das ist so ein bisschen merkwürdig, dass die erstmal vorher gar nicht auf die Idee kamen, nach den anderen Einhörnern zu gucken oder.
Hab ich auch gefragt.
Ja, aber offensichtlich leben die ja alle in. Hat ja jedes Einhorn einen Wald, das es beschützt. Und
ich finde die Vorstellung voll schön.
Aha. Ja, aber dann haut es einfach.
Einhörnern
ab.
Oder dass es alleine in dem Wald wohnt? So, dass jedes, also.
Das hast du jetzt ungünstig betont. Ich finde die Vorstellung davon, dass die Einhörner, dass jedes Einhorn einen Wald hat und den beschützt, finde ich schön. Dass die jetzt da alleine wohnen.
Weil das ging mir nämlich immer so, ich komme mir dachte so, ist auch ein Einhorn, ganz alleine, hat niemanden so seine Art irgendwie, also keine Familie und nichts, und ich meine, die sind ja unsterblich, also wir können ja anscheinend nicht sterben, wenn sie in ihrem Wald bleiben.
Ja, das ist doch voll schön. Und wie die Tiere auch alle dann so am Waldrand saßen und traurig geguckt haben, als das Einhorn davon galoppiert ist.
Ja gut, das kann auch ja, eigennutz sein.
Dann, das, ja, aber
weil
das Einhorn hat sich dann auch wieder nicht dafür interessiert. Vor allem kurz darauf hat es so die Erkenntnis, ach, wahrscheinlich leben die anderen Einhörner noch. Die Menschen können sie nur nicht mehr sehen, weil sie die Fantasie verloren haben.
Ja.
Das wäre ja der Zeitpunkt gewesen, wo sie auch hätte zurückgehen können und sagen, okay, dann kümmere ich mich wieder um meinen Wald, aber nein.
Ja gut, aber da war sie halt angefixt und wollte halt gerne einfach ihre Artgenossen mal kennenlernen.
Aber die muss sie ja auch vorher schon mal gekannt haben, weil sonst hätte sie ja nicht die Frage gestellt, also weil sie hat ja relativ am Anfang gesagt, sie hätte auch schon lange kein Einhorn mehr gesehen. Also muss sie ja zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal welche gesehen haben. Mhm. Und das habe ich mich nämlich auch gefragt, so, wenn du den ganzen Tag in dem Wald da alleine bist und so deine Einhornsachen nachgehst.
Was sind Einhornsachen?
Den Wald beschützen.
Richtig. Auf der Wiese stehen.
Mit deiner Magie den Einklang der Natur beibehalten.
Boah, das klingt super langweilig.
Das ist sehr viel Arbeit, unterschätzt das nicht. Unsterblichkeit und Erhabenheit kommt nicht so ohne weiteres.
Ja.
Ja.
Aber es ist vielleicht so wie bei so manchen Tieren, dass es so Reviereinhörner gibt und so streunende Einhörner. Nicht? Und vielleicht hat sie da mal vor Jahren ein streunendes Einhorn kennengelernt.
Das ist jetzt aber reine Spekulation.
Ja, das ist.
Können die sich eigentlich fortpflanzen?
Gute Frage.
Weil es gab ja schon eine ganze Menge Einhörner. Also wo kommen die her?
Naja, aus den vielen Wäldern. Aber das hat tatsächlich unsere ältere Tochter auch gesagt, wenn die unsterblich sind, dann brauchen die sich ja eigentlich gar nicht fortpflanzen.
Aber die können ja sterben.
Ja, da müssen sie aufpassen.
Hm.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Sie kennen ja auch keine Liebe, also okay, vielleicht kennen sie trotzdem Sexualität, aber vielleicht teilen die sich auch.
Nein, aber es ist doch auch bei...
Das wird jedenfalls im Film nicht erklärt.
Bei weltlichen Tieren auch so, dass die Einzelgänger sind und sich dann irgendwie zur Paarungszeit treffen und dann vermehren die sich halt so.
Wo wir schon so mitten im Sex sind, ist das eigentlich ein Kinderfilm?
Ja, schon, finde ich schon, ja. Aber vielleicht für größere.
Also ich würde es meinen Kindern nicht zeigen.
Echt?
Ich weiß nicht.
Weil du den doof findest.
Ja.
Das ist ja was anderes.
Also wir haben es mit einer Elfjährigen geguckt und das war auch nicht das erste Mal. Also war auch kleiner, als wir das erste Mal mit ihr den Film gesehen haben.
Ja,
und
da war sie so 5 oder 6.
Oh, echt? Schon so lange her? Krass. Jedenfalls, sie war jetzt nicht irgendwie nachhaltig traumatisiert. Nee, aber es sind ja schon schwere Themen, die da drinne stecken. Mhm. Also dieses, alle Einhörner sind weg, besonders mit diesem echt gruseligen roten Stier oder Feuerstier? Mhm. Nee, rote Stier, oder?
Rote Stier.
Der sie da alle ins Meer treibt. Was ja auch so ein bisschen so eine Genozidmetapher sein mhm. könnte. Ja, also der wird ja auf ein systematischer Völkermord an den an den Einhörnern begangen, oder zumindest werden die da ins Ghetto getrieben, ins Meer. Mhm. Das ist ja ein hartes Thema, und dann, also in dem ganzen Film steckt ja zum Beispiel eine riesige Depressions- und Todessehnsuchtsstimmung drinne, die super viele Charaktere mit sich tragen. Aber dann gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Nochmal einen kurzen Umweg vorher machen, nämlich ich möchte nochmal so ein paar weirde Momente besprechen. Und da, wir haben ihn auch eben schon erwähnt, den guten Frank Zander, nochmal auf diesen Schmetterling zu sprechen kommen. Magst du nochmal kurz erklären, was mit dem auf sich hatte?
Ja, der kommt gleich am Anfang vor und erzählt eigentlich dem Einhorn, dass sie alleine ist. Ja. Also,
dass er das erzählt, ist schon mal eine sehr harte Interpretation von dir.
Also, der singt halt die ganze Zeit, ja. Der
ist sehr bekifft.
Das ist so ein, der bringt so ein Mashup aus verschiedenen Songs oder auch irgendwelchen Zitaten aus popkulturellen Werken und stößt damit irgendwie so einen gewissen Gedanken bei dem Einhorn an, ja. Aber das Einhorn kann halt auch nicht klar sagen, ob der Schmetterling es jetzt gerade irgendwie veräppelt, also ob er es ernst meint oder nicht, weil die merken sich alles und singen die ganze Zeit nur, und es ist also allgemein bekannt, dass Schmetterlinge so ein bisschen spinnen.
Das war schon sehr diskriminierend.
ja, aber es, ne, erklärt ja auch, warum der so gaukelt.
Wie fandst du denn den Schmetterling?
Der hat mich so aggressiv gemacht. Mhm. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann so eine Negativ-Einstellung zu diesem ganzen Film hatte, weil er genau damit anfing und gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, komm doch lieber auf den Punkt.
Echt genervt, ja.
Wir haben hier 90 Minuten Zeit.
Der war so bekifft. Der ist voll Heide und labert einen Schwachsinn.
Ich glaube, was mich aber am meisten gestört hat zu dem Zeitpunkt, war mir die Reaktion des Einhorns.
Ja.
Weil ich mir so dachte, so, das eine war mir so, ja. Ja, Schmetterlinge sind immer so, dachte ich mir so, ach was. Also, so, reagier doch endlich mal.
Schau ich weg.
Ja, oder so, ne, es war mir zu passiv.
Ja, du kannst aber nicht ein edles, übermenschliches Wesen haben und dann von ihm verlangen, dass es irgendwie im armen Schmetterling aufs Maul haut und von meiner Scheiße labert.
Sehe ich ein. Es hätte er auch mit seinem Schweif schlagen können und dann einfach nur 3 Schritte weggehen können, um zu signalisieren. Nicht weiter.
Ja, der nächste weirde Moment, den ich auch gerne nicht unerwähnt lassen würde, ist, wir haben ihn auch schon eben angerissen, der Baum, an den Schmendrick gefesselt wird. Den Schmendrick dann zum Leben erweckt und der sich in ihn verliebt. Magst du das mal ausführen, was da geschieht?
Schmendrick wird an den Baum gefesselt von der Räuberbande, von der er noch gefangen genommen wurde.
Wollte ich gerade fragen.
Mhm. Ja, also er ist ja, war ja auf dem Weg mit dem Einhorn. Dann sind sie in die Räuberbande reingelaufen, und nachdem Schmendrick gezaubert hat, sind sie dann lieber, haben sie Vorsicht walten lassen und haben ihn an einen Baum angebunden. Und Schmendrick, der ja noch kleiner Zauberlehrling ist, wollte sich halt befreien und hat Magie wieder angewandt und konnte aber noch nicht so richtig diese Magie beherrschen. Und entsprechend hat sich der Baum in eine sehr großbrüstige Frau, oder ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, es war halt ein weiblicher Baum. Hm. Der, ich weiß auch nicht, ich würde auch nicht von Liebe sprechen.
Aber er war
der eine Obsession gehegt hat.
Der Baum war ziemlich scharf auf Schmendrick.
Richtig, das hat einen Unterschied zu Liebe. War definitiv scharf auf Schmendrick. Schmendrick hätte auch keine Chance gehabt, wenn nicht unser Super Einhorn gekommen wäre und ihn befreit hätte.
Okay, ich verstehe.
Das muss man beim Einhorn ja nicht dazu sagen, eigentlich.
Ja, das.
Ich fand ganz schön auch noch die Katze mit dem Holzbein, die war auch irgendwie so ein skurriler Charakter.
Ja, aber die fand ich okay, die war nicht so nervig und die hat ja auch irgendwas gemacht.
Ja, die war vernünftig. Die fand ich, auch gut. Ja.
Und
man hat sich ein bisschen gefragt, wo die auf einmal herkam. Also warum die plötzlich gesprochen hat und wer die so vorher war, wer die...
Ja, die wohnte da in diesem Schloss, ne? Klar, die Vergangenheit von der Katze ist interessant mit dem Holzbein und der Augenklappe.
Ich sehe da Prequel-Potenzial. Und auch schön noch das Skelett, das sich an Wein erinnert und dann mit Wasser zu Wein ausgetrickst wird, um ihnen den Weg freizugeben, unten ans runter ins Meer. Das fand ich auch irgendwie vollkommen weird und strange. Das wirkte so wie so eine Episode irgendwie aus Monkey Island. Ich glaube, da gibt's auch irgendwann mal so ein Skelett, das du austricksen musst. Und daran hat mich das total erinnert. Also so ein Point-and-Click-Adventure, wie die da auch irgendwie versuchen, dann an diesem Skelett vorbeizukommen. Ja, aber die eigentliche Frage ist ja, worum geht's wirklich? Wofür steht der ganze Scheiß? Ich habe da so eine Reihe von Interpretationen gelesen und mir selbst zusammengereimt. Das erste, was ich gelesen habe, was ich ganz interessant fand, ist, dass jetzt hier diese Episode mit Mami Fortuna, sie geraten da in so einen Zirkus, dass es eine Showbusiness-Kritik ist. Und zwar, Mami Fortuna will unbedingt berühmt werden und dafür lässt sie sich auf Kräfte ein oder mit Kräften ein, die sie nicht kontrollieren kann. Genauer gesagt, nämlich mit der Harpie und dem Einhorn, von der Mami Fortuna ja als eine der wenigen weiß, dass sie wirklich unsterbliche Wesen sind und die am Ende dann sogar ihr Tod sind. Das Einhorn befreit die Harpie und die Harpie tötet Mami Fortuna, was Mami Fortuna auch wiederum prophezeit hat, aber auch da schon sagt, so, es ist ihr egal, ihr ist wichtiger, berühmt zu werden.
Ja, sie besessen zu haben, ja. Ich würde auch nicht so sehr von Prophezeien sprechen, es war halt mehr so eine Konsequenz von, sie hat die halt gefangen genommen.
Mhm. Stimmt, ja.
Also, dazu muss man jetzt nicht unbedingt halt so ihre Fähigkeiten haben.
Nee, so habe ich es auch nicht gemeint, sondern also es ist, sie ging aber ganz schön fest davon aus, dass die irgendwann ihr Ende sein wird. Also es war jetzt nicht so, als hätte sie sich selbst irgendwie da noch ein gutes Ende prophezeit oder ausmalen können, sondern sie war
ja, ganz das war das gute felsenfest. Ende für sie eigentlich, ja.
Aber das empfand ich auch ehrlich gesagt als ganz schön brutal dafür, dass es so ein, ich meine, Grimms Märchen sind ja auch schon sehr rabiat, aber dann, also das war, ich meine, das war jetzt auch nicht so, ne, auch wenn sie es nicht gezeigt haben, aber so vom Hintergrund, wie dieses Vogelfieder so drauf auf jeder so rum, das ist schon
auf jeden Fall.
Also
die ist auch so abgrundtief böse gewesen, einfach, ja, weil sie befreit wurde und trotzdem auf ihren Retter losgegangen ist auch und eigentlich auf alles. Die war ja eigentlich das böseste Wesen in dem ganzen Film, ja, weil sie einfach nur töten wollte. So ohne Rücksicht auf alles andere.
Ich habe das gar nicht als so böse interpretiert in dem Moment.
Nee?
Nee, weil sie, ich glaube, es lag halt in ihrer Natur.
Ja, aber das ist ja dann, also sie hat ja
sie nicht sehr getötet, wildes Wesen,
um irgendwie sich zu ernähren oder so, ja. Sondern ich glaube, sie war halt quasi das Gegenteil von dem Einhorn.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Oh, das ist gut. Wie haben wir das? Reflection, die Figur der Reflection in.
Ja, klar, die hatten Drehbuch, diese Gemeinsamkeit, dass sie halt unsterblich sind. Und irgendwie unglaublich alte Wesen schon noch.
Mhm.
Vielleicht auch unbesiegbar in gewisser Weise.
Ja, passt.
Gefällt mir. Die eine will erhalten und die andere zerstören.
Das ist halt so ein bisschen so ein Balanceakt.
Ja, vielleicht.
Und trotzdem fällt es mir schwer, das eine als besonders gut und das andere als besonders böse irgendwie darzustellen. Das ist halt schon irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also nach unseren heutigen Moralvorstellungen schon. Gleichzeitig denke ich mir aber auch so.
Sie werden ja auch in dem Film charakterisiert eben als unsterbliche Wesen und damit nochmal etwas anderes Entrücktes. So.
Ja. Ich fand bei der Szene tatsächlich sehr schön, also das war eine Sache, die hat mir sehr gut gefallen, weil sie halt, also für mich hat das zumindest eher so dieses Gesellschaftskritische so ein bisschen angeführt, dass die Menschen halt auch so ein bisschen diese, also das sehen wollen, doch diese Illusion halt gefüttert bekommen wollen, was sie halt so sehen möchten.
Ja, das ist ein weiteres großes Thema, was in dem Film drin steckt, dass so die Menschen eben die Fantasie verloren haben und dadurch eben auch nicht mehr in der Lage sind, die wahren unsterblichen Tiere, wie eben die Harpie und das Einhorn zu erkennen. Und stattdessen kann Mami Fortuna ihnen dann halt so Illusionen vorgaukeln, indem sie halt da irgendwie irgendwelche Tiere in vermeintliche Fabelwesen verwandelt und es sogar so weit geht, dass sie dann zum Beispiel dem Einhorn ein falsches Horn hinzaubern muss, damit die Menschen es wieder als Einhorn erkennen. das ist so einerseits so eine sehr kulturpessimistische Sicht irgendwie, ja, also die Menschen, so wahre Fantasie haben sie nicht mehr, nur noch so oberflächliche Sensationen können sie irgendwie begeistern. Andererseits steckt da aber auch, habe ich in einem Text gelesen, das fand ich sehr schön, das Konzept der Hyperrealität von Jean Baudrillard drinne, und zwar einfach so der das als Gesellschaftsanalyse ausgemacht hat, dass unsere Realität quasi, dass die als ungenügend empfunden wird und deswegen übertrieben nachgebaut wird und damit durch eine Simulation ersetzt wird. Ein Paradebeispiel dafür sind für Baudrillard irgendwelche Freizeitparks, die irgendwelche Sachen nachempfinden oder halt zum Beispiel in Las Vegas, wenn du da so berühmte Gebäude hast, die da nachgebaut werden. Andere Beispiele dafür wären zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, Ureinwohner Amerikas, die sich in Reservaten als federgeschmückte Indianer darstellen, um irgendwie da Touristen zu bespaßen und damit Geld zu verdienen. Oder auch hier die Bayern, die in Lederhosen und Dirndl rumlaufen, obwohl das irgendwie gar nicht so eine große Tradition ist, sondern irgendwie erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, aber irgendwie alle Welt jetzt die Bayern so sehen will und sie sich deswegen auch so geben. Und also, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt einfach so diese Idee, dass man die Realität noch mal so ein bisschen durch so eine Show aufpeppen muss und dass das da so mit drin steckt, auch in diesem Film, in dieser Motiv von Mami Fortuna. Und es wird auch so zum Beispiel an anderer Stelle thematisiert bei diesem Kontrast zwischen dem Captain Cully, der da der reale Räuber ist, aber irgendwie so ein ziemlich tristes Dasein fistet und der dann da auch durch Schmendrick ausgetrickst werden kann mit Robin Hood und dem Mythos, dem dann seine ganze Räuberbande hinterherläuft. Irgendwie, Captain Cully sagt da selbst dazu noch irgendwie, Robin Hood ist ein Mythos und wir sind nur die Wirklichkeit. Mhm. Und so quasi dieses Mythische, die schnöde Realität schlägt. Was Prinz Lear kritisiert, der irgendwie, der will ja unbedingt so ein Held werden und bekämpft dann Drachen, um das Einhorn zu, die als Menschen wandelnde Amalthea heißt sie da oder so. Amalthea? Ich habe schon wieder vergessen. Die zu bezirzen und der ja dann auch irgendwie am Ende sagt, so die Zeit der Helden ist vorbei und was ihm nur noch bleibt, ist am Ende sich selbst zu opfern.
Ich würde da eher an der ersten These festhalten, dass das halt irgendwie darstellt, dass die Menschen nur das sehen, was sie sehen wollen. Mhm. Und halt auch irgendwie die Wahrheit einfach nicht sehen. In beiden werden einerseits sind diese Kreaturen bei Mami Fortuna eben keine Fabelwesen und andererseits ist eben das Einhorn kein Pferd. So. Mhm. Ja, aber das wollen sie nicht. Das können sie nicht sehen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass es das gibt.
Und das ist dann aber schon ein ziemlich pessimistisches Bild auf die Welt, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt pessimistisch oder vielleicht realistisch sein soll. Mhm. Aber gut, das heißt ja schon, dass sie es nicht mehr können, dass die Menschen es nicht mehr wahrnehmen können, sondern es mal konnten, ja.
Wissen wir aber auch nicht, ob sie es mal konnten. Vielleicht ist das tatsächlich auch einfach ein Dauerzustand.
Mhm. Ja, das andere ist mehr so ein... Es wird, glaube ich, so dargestellt.
Mhm. Ja, ich glaube, der suggeriert der Film schon so, ja.
Also, ja. Andererseits wird ja auch irgendwie nie gesagt, dass es früher irgendwie mal besser war, so, weil die, also eigentlich hat sich ja für die Menschen gar nicht so viel verändert, dadurch, dass das Einhorn weg, dass die Einhörner gefangen wurden.
Hm. Es können ja auch noch, das wurde ja relativ am Anfang gesagt, wenn du besonders gut oder besonders böse bist, dann kannst du sie ja auch noch sehen.
Mhm. Ach, das habe ich nicht mitgekriegt.
Das habe ich auch nicht mehr.
Und? Also, war also relativ am Anfang. Deswegen, ich musste ja, ich meine, mein Einhornwissen war sehr begrenzt. Stammt größtenteils aus Harry Potter.
Oh, immerhin.
Einhornblut macht unsterblich. Und Einhornhaare sind Kerne von Zauberstäben.
Und die kannst du vor allen Dingen halt auch viel zu Reparatursachen benutzen. Das hat Hagrid nämlich im Wald immer gemacht, weil die nicht so schwer reißen. Mhm. Aber unabhängig davon, ja, wurde halt im Film gesagt, dass halt besonders gute oder halt auch besonders schlechte Menschen die sehen können, weshalb ich auch glaube, dass diese Mutter Fortuna oder Mama Fortuna in der Lage halt war, sie zu sehen, weil sie ja schon
Ach so, ich dachte, weil sie menschlich Hexe ist.
Genau, ich hatte das auch, weil sie genau wie Schmendrick halt so was Magisches an sich hat.
Genau, sie hat ja was Magisches an sich, aber sie ist ja auch keine richtige Hexe, weil er sagt ja Schmendrick auch am Anfang, weil er so sagt, so sie kann halt, sie kann nicht verwandeln, aber sie kann halt die Illusion erzeugen. Mhm. Das heißt, sie kann jetzt aus diesem kranken Affen halt keinen starken Affen machen, sondern aber sie kann halt den Leuten halt das Bild vermitteln oder sie halt glauben lassen, dass es halt das ist, was sie sehen wollen.
Was ja aber auch so ein Thema ist, was durch den Film zieht. Schmendrick ist ja auch kein richtiger Zauberer, sondern auch voll der Dilettant.
Naja, sie sind ja beide, sie können ja schon irgendwie zaubern, also gerade Schmendrick ja auch, ne?
Ja.
Aber nicht so richtig
der
geil.
Der ist halt nur nicht so, kein guter Zauberer, ja.
Aber da könnte auch das nächste Thema vielleicht drin stecken, nämlich, was ich ja schon sagte, das ist ein Coming-of-Age-Geschichte. Man kann es nämlich auch so lesen, dass das Einhorn für das Kind steht, was erwachsen wird. Es wird aus seiner Kindheit gerissen durch das Gespräch der Jäger, dass es keine anderen Einhörner, aka Kinder, gibt, die nämlich alle erwachsen geworden sind. Sie selbst, das Einhorn versteht ja auch, wird wiederholt thematisiert, die Sterblichkeit nicht, das Erwachsenwerden, und selbst so ihm wohlgesonnene Personen wie Schmendrick und Molly, die man als die Eltern des Einhorns interpretieren könnte, bleiben dem Einhorn fremd. Finde ich sehr nachvollziehbar, dass Kinder seine Eltern nicht verstehen, ihre Eltern. Schmendrick, der Papa, verwandelt dann das Einhorn gegen ihren Willen in eine Frau. Da steckt schon echt viel Freud drin, ne? Genau wie in diesem Baum mit dem Schmendrick. Sobald dann sie eine Frau ist, ist sie dann auch in der Lage, sich zu verlieben, verliert aber dann wiederum die Fähigkeit, andere Einhörner oder eben andere Kinder zu erkennen. Sie verlernt, ein Kind zu sein, so genauso wie halt andere Erwachsene auch Einhörner immer nicht sehen können, also die auch nicht mehr wissen, wie es ist, ein Kind zu sein.
Sie vergisst ja auch ein bisschen, wer sie ist.
Genau.
Das wäre hervorragend mit reinspielen.
Auf jeden Fall. Sie hat da voll so einen Amnesietrip. Genau, und sie lernt dann aber stattdessen sexuelle Liebe kennen und das Bereuen, was auch irgendwie etwas ist, was Kinder nicht kennen, aber Erwachsene. Und aber am Ende, quasi das dann so das Happy End, findet sie quasi zu dem Kind in sich zurück. Aber zugleich ist es auch so, dass sie ja sagt eben, dass sie Liebe und Verlust kennengelernt hat. Also das heißt, sie wird zwar immer eine erwachsene Frau bleiben, aber sie hat gelernt, jetzt ihre kindliche Seite nicht aufzugeben. So könnte man den Film auch interpretieren.
Ja, aber bei all diesen Interpretationsansätzen ist eigentlich das Hauptthema des Films jetzt nicht erwähnt worden. Ja? Mhm. Nämlich der König Haggard oder Haggard.
Wollte ich noch drauf kommen.
Ja, weil darum geht es ja eigentlich, ja, dass er,
ja?
Dass er ja so furchtbar unglücklich ist und nichts ihn glücklich machen kann. Und er halt.
Darf ich da kurz nochmal einhaken? Ich würde da gerne eine Triggerwarnung aussprechen, nur weil es ja den Werther-Effekt gibt, und wir werden jetzt über Depression und Todessehnsucht sprechen. Und wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, also wenn es euch echt schlecht geht, sucht euch Hilfe, ihr habt eine Krankheit, die heilbar ist. Und schaltet diesen Podcast jetzt bitte ab.
Also der Haggard, das Einzige, was ihn irgendwie, das macht ihn aber auch nicht glücklich, sondern es gefällt ihm, ja, der Anblick eines Einhorns.
Er sagt, das erinnert ihn daran, wie es war, glücklich zu sein.
Oder so, ja. Und deswegen sammelt er jetzt Einhörner und er möchte alle besitzen. Das heißt, sein einziges Motiv ist Habgier. Aber offensichtlich ist er ja, obwohl er fast alle bis auf ein Einhorn schon hat, unglücklich.
Mhm.
Ja. Und das finde ich eigentlich so der interessante Charakter an dem Film, ja, dass der irgendwie so verzweifelt ist und auch so, so hartherzig einerseits, dass er das Leid anderer billigend in Kauf nimmt.
Freudig in Kauf nimmt sogar.
Ja, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie happy.
Nee,
ja?
Das stimmt.
Aber
irgendwie will er es ja schon. Also es ist ja noch nicht mehr so billigend im Sinne von so, ich nehme das jetzt hin, sondern es ist ja schon so, also er fördert das ja auch.
Also der sperrt die halt ein.
Ja.
Ja, und vielleicht empfindet er so eine gewisse sadistische Freude daran, weil die Einhörner sind ja gleichzeitig auch wieder das, was er bewundert. Und trotzdem tut er diesen Wesen dieses Leid an.
Mhm.
Das ist doch interessant.
Ja. Ich finde, also, deswegen habe ich das eben auch so krass gesagt. Ich finde, es ist halt auch wieder eine harte Metapher für eine klinische Depression. Also, ihn kann nichts mehr glücklich machen. Er ist hardcore depressiv und gerade wie viele Männer versucht er halt diese Depression selbst zu kurieren mit einer Sucht, mit halt statt Alkohol oder Drogen versucht er halt Einhörner zu sammeln. Ja, es ist halt, es ist halt auch wieder metaphorisch, aber also so halt statt halt sich immer zu besaufen und damit irgendwie versuchen, wieder irgendwie so einen glücklichen Zustand herzustellen oder zumindest einen des Vergessens, ist er halt da dabei, immer seine Einhörner ins Meer zu treiben. Und zugleich ist es aber was, was ihn eben nicht, was ihn nicht heilt, sondern was ihn halt dauerhaft unglücklich sein lässt. Und am Ende stürzt er dann ja auch in seinen Tod. Also mit anderen Worten, er begeht ja quasi Suizid.
Begeht er Suizid?
Er wird quasi als Opfer des Kampfes zwischen Stier und Einhorn stirbt er.
Ja.
Aber da das der Stier ja so quasi sein Wesen ist, ist das, würde ich das schon auch wieder als eine Suizidmetapher interpretieren. Er ist jetzt auch nicht unbedingt so am Start, dass er da unbedingt überleben will.
Also ich fand, also es war nämlich eine Sache, die hat mich so ein bisschen gestört, weil wir haben halt diese unglaublich traurige Figur.
Mhm.
Und es ist ja wirklich so ein Fass ohne Ende, hat man den Eindruck.
Mhm.
Und ich finde es auch okay, dass es keine Erklärung dafür gibt, weil ich finde, das ist tatsächlich auch mal relativ, das war mal tatsächlich realitätsnah, so, ne? Man kann halt diesen Gefühlszustand haben, ohne dass es dafür eine Begründung gibt, Punkt. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt die Lösung des Films dann darin lag, dass er halt einfach starb.
Ja.
Das ist dann halt einfach nur so, ja.
Ja, aber alles andere, wenn er jetzt irgendwie dann irgendwie gecheckt hätte, dass es viel schöner ist, wenn die Einhörner alle frei sind und leben können in ihrer natürlichen Umgebung, das wäre auch echt extrem
kitschig. Aber muss ja auch gar nicht sein. Also, man hätte ihn auch einfach leben lassen können. Das wäre jetzt nicht.
Aber das spielt halt wieder so in diese komplette Trauer- und Todessehnsucht aller Figuren in diesem Film. Also ich meine, Prinz Lear stirbt halt auch und Lear ist halt auch irgendwie todtraurig, weil es ihm nicht gelingt, ein echter Held zu sein und da die Prinzessin für sich zu gewinnen. Genauso wie Molly Crew ihrer Jugend nachtrauert und das halt so ein großes Thema ist, was den ganzen Film durchzieht, dass halt alle, Mami Fortuna auch, die sich da dem Tod hingibt, dass alle irgendwie drauf und dran sind zu sterben und das eben als Kontrast gesetzt wird zu diesem unsterblichen Einhorn. Und deswegen, also ich verstehe, was du meinst, es ist auch irgendwie unglücklich, hat halt irgendwie nicht so ein Redemption-Arc, also er kann in keinster Weise irgendwie zeigen, dass er doch ein guter Kerl ist oder er hat auch irgendeine Form von Charakterentwicklung, sondern er ist halt der Typ, der Einhörner sammelt und am Ende daran zugrunde geht. Und von daher ist er sehr eindimensional auch irgendwie als Feind und das ist mehr so Andeutung dieses, was dass da irgendwie Depression drin steckt oder sowas, aber das wird nicht großartig ausbuchstabiert von dem Film. Wie findet ihr denn so die Frauenrollen in dem Film?
Das ist genau diese Molly, die hat auch noch eine interessante Szene, als sie nämlich das Einhorn ja sieht. Ja?
Mhm.
Das Erste, was ihr einfällt, ist, dem Einhorn Vorwürfe zu machen und es zu fragen, wo warst du? Wo warst du? Ja, weil sie irgendwie als Kind sich immer gewünscht hat, ein Einhorn zu sehen. Weil Kinder, die ein Einhorn treffen, sind in irgendeiner Weise privilegiert, ja. Als sie ein Kind war, kam kein Einhorn bei ihr zu Besuch. Aber jetzt plötzlich dann eben doch. Und das ist auch, das macht sie irgendwie, also erstmal kommen die Vorwürfe, aber andererseits macht sie dieses Aufeinandertreffen auch so glücklich, dass sie dafür eben alles andere, ihr altes Leben stehen und liegen lässt.
Das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich habe diesen Vorwurf am Anfang nicht verstanden, ja. Weil ich mir dachte so, also woher kommt der? Woher, also, ne?
Ja, als hätte sie auch was ganz Schlimmes erlebt und hätte unbedingt ein Einhorn gebraucht in ihrer Kindheit, weil dadurch, dass sie nicht gerettet wurde, ist sie jetzt wie Räuberbraut geworden oder so.
Ja. Keine Ahnung.
Wobei das ja auch nicht wirklich schlecht war, weil die Räuber waren ja auch jetzt, also die waren ja jetzt auch nicht die Oberschurken.
Das war irgendwas mit der Suppe, sie sollte mehr Wasser in die Suppe
kippen. In die Rattensuppe, ach ja,
genau, lustig, also, ja. Das ist ja irgendwie trotzdem kein geiles Leben.
Nee,
aber da steckt für mich halt wieder dieses Erwachsenwerden und Verlust der Fantasie drin und so. Ne? Als Kind, da wünschst du dir ein Einhorn und du siehst es nie. Und gerade wenn du erwachsen bist und verhärmt zynisch geworden. Da kannst du dann auch nichts mehr damit anfangen, wenn es dir dabei geht.
Ja, doch, so hat er dann schon gewirkt. Also,
ich wollte sagen, ich fand, die war ja noch mit die emanzipierteste von allen. Obwohl sie ja auch diejenige war, die gesagt hat, Schmendrick, jetzt tu doch endlich was.
Ja, und sie hat dann angefangen zu kochen.
Ja, das ist, wie gesagt, das sind große Kritikpunkte an dem Film. Aber vergleichsweise war sie ja immer noch halt diejenige, die halt so ein bisschen da Sachen aufgeklärt hat und die so ein bisschen die Fäden, also die so das große Bild im Kopf hatte, hatte ich so ein bisschen den Eindruck.
Ja, das stimmt.
Aber ich meine, am Ende zum Beispiel haben wir auch dieses Bild, dass der männliche Held stirbt und das eindeutig weiblich konnotiert oder die auch als Frau zwischendurch rumrennt, Einhorn. Sie kämpft dann gegen den Stier und gewinnt. Ja, dann wieder.
Das ist auch eine gute Frage. Woher kommt eigentlich dieser Stier? Was ist das? Hat dieser König Haggard auch irgendwie magische Fähigkeiten?
Ich weiß es nicht. Ich wusste, also erklärt wird es nicht. Ich habe mir das dann so zusammengereimt, wie so vieles in dem Film, was man sich so zusammenreimen musste. Dass halt der vorherige Zauberer, er hatte ja, bevor er den Schmendrick eingestellt hat, hatte er einen fähigen Zauber. Okay. Dass er eventuell halt seine Magie halt spielen lassen, um diesen Stier zu erschaffen.
Aber warum muss denn so ein mächtiger Zauberer, der Hofnarr von dem sterblichen König sein? Gut, das ist wieder ein anderer Punkt, den ich dann nicht verstanden habe tatsächlich.
Also ich glaube, dass der Stier unerklärbar ist, das ist bewusst gehalten, um ihm halt diesen Monster-Status zu geben, weil Monster sind immer etwas, was irgendwie keine rationale,
tiefe Erklärung hat. Ich denke, der Stier war, der sah ja sehr Balrog-ähnlich auch aus, aber der war einer ähnlichen Kategorie zuzuordnen wie die Harpie und das Einhorn, denke ich.
Aber der war ja schon, der war ja auch nicht real.
Genau, das war ja so ein Flammenwesen.
Ja.
Irgendwie. Aber warum der jetzt diesem König Haggard gehorchte, das verstehe ich halt irgendwie nicht.
Vielleicht hatte der auch seine eigene Agenda und wollte einfach auch
Einhörner. Ja, aber der hat die Einhörner ja auch nicht getötet,
sondern ins Meer getrieben. Sondern
nur zusammengerottet, ja.
Also ich glaube, er hat halt schon, also auf Außen, also Einwirkung quasi gehandelt. Ich glaube nicht, dass es eine intrinsische Motivation in dem Moment von dem Stier war, sich zu denken, so, wuhu, ich fange jetzt Einhörner. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine Art alter Ego war.
Von dem
König Haggard.
Oder von dem, ach so.
Interesting. Führ das mal ein bisschen aus.
Also, weil ich hatte in dem Moment das Gefühl, das ist halt mehr so eine Art Verlängerung, so eine Art Extension von dem Sein des Königs halt ist. Und das,
so könnte so seine wütende, zornige, aufbrausende Seite sein.
Genau. Und dass die sozusagen halt für ihn diese Tätigkeiten halt ausführt, weil wenn jetzt König Haggard auf seinem Pferd dort Einhörner einjagt oder einen fängt, wäre er ja wahrscheinlich eher weniger erfolgreich. Hingegen mit dieser symbolischen Verkörperung hat er ja da wesentlich mehr Chancen gehabt, weil am Ende muss man ja auch sagen, dass die Angst, die diese Einhörner hatten, also die hatten ja auch nur Angst vor einer Illusion.
Ja.
Also halt, die hatten Angst vor dem, was sein könnte, weil als sich dann unser Einhorn angefangen hat zu wehren, also ich meine, wie viele Einhörner waren in diesem Meer und haben es nicht geschafft zu rebellieren?
Das war Kampf schon auch so unspektakulär.
Ja.
So, er hat irgendwie zweimal mit dem Horn gewedelt und ist der Stier ins Meer gedackelt.
Richtig. Und das halt nur aus dem einfachen Grund, weil er sich überlegt hat, so jetzt mache ich vielleicht doch mal was.
Ja gut, die Einhörner haben ja auch keine Kampferfahrung, weil sie ja kein Leid verspüren können. Kommen die ja gar nicht auf die Idee, sich irgendwie zu wehren, ja. Vielleicht liegt es auch daran.
Aber ich glaube, man muss sich doch auch trotzdem wehren, auch wenn man jetzt nicht da Leid empfindet.
Es ist schon ein bisschen merkwürdig.
Weil sie müssen ja auch den Wald beschützen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also, und die hat, also das Einhorn hat auch, glaube ich, vorher mal so ein bisschen gekämpft. Jetzt nicht besonders viel. Man fragt sich auch, relativ am Anfang ist ja auch so ein Mensch, der das Einhorn sieht und sich dann so denkt, ich möchte es jetzt gefangen nehmen, weil es eine wunderschöne weiße Stute. Das Einhorn steht da, guckt sich den Menschen an, hält innere Monologe und man denkt sich so, es lauft doch endlich weg. Naja. Der Monolog war jetzt auch nicht besonders hilfreich. Und dann irgendwann rennt das Einhorn auch endlich weg. Man denkt sich so, na endlich, hat er lange genug. Also, ne?
Ich habe auch gedacht, es wird noch gefangen genommen.
Ja.
Mit seiner Naivität so, ja. hier in meinem das Wald einfach, bin ich der Chef.
Und nee, das war halt wieder diese, was ich als Arroganz eingeschworen habe. Es stand da halt und war total empört, dass dieser Mensch sie die ganze Zeit Stute nennt. Stute? Ich? Hey, ich bin ein Einhorn. Du kannst mich doch jetzt nicht Stute nennen. Gut, du verstehst mich nicht. Du merkst gar nicht, dass ich mit dir rede, weil du mich auch nicht hören kannst. Aber ich bin keine Stute. Also so stand es da halt die ganze Zeit an.
Ich habe das als pure Dummheit eingestuft.
Für mich war das so, wow, bist du abgehoben.
Spannend. Das ist so, also,
in so einem Gangsterfilm wäre das immer, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden? In diesem Moment wäre das gewesen.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Ja, auf jeden Fall fand ich dieses Bild, wie diese Einhörner da aus dem Meer rauskommen, fand ich jetzt nicht beim letzten Mal gucken, sondern schon immer, ja, sehr einprägsam. Finde es auch ganz witzig, dass das übrigens bei der Herr der Ringe Verfilmung von Peter Jackson ja auch schon wieder auftaucht. Mm. Ja. Aber, also ich finde, das ist tatsächlich das, was ich seit der ersten Sichtung, als ich noch ein Kind war, mir so gemerkt habe, dieses Bild, wie diese Einhörner wieder aus dem Wasser rauskommen. Findet ihr das nicht beeindruckend?
Doch. Es gibt also ein paar Bilder, die ich seit meiner Kindheit auch.
Ja, nee, weil ihr ja beide meintet, das seien ja nicht so tolle Zeichnungen gewesen. Und
es gibt gibt echt schöne, auch so diese die Landschaft und so, diese Wälder und so sind auch schon geil gezeichnet. Oder dieses Schloss. Es gibt nur dann immer wieder so Sachen, die das so rausfallen, die mich echt gestört haben. Also ich finde, also gerade, was er halt vorhin nur so andeutete, dass halt immer betont wird, diese Verbindung zum Studio Ghibli und die Anime-Filme von Ghibli, die sehen halt so viel geiler aus einfach. Und da ist es halt wirklich nur ein billiger Abklatsch dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Um nochmal auf die Frauenfiguren zurückzukommen. Ja. Die Frauen in dem Film sind irgendwie die einzigen Gescheiten. Ja, also die Mommy Fortuna zum Beispiel, die weiß auch ganz genau, was sie will.
Ja.
Und was sie tun muss, um das zu erreichen. Und die Molly, ne, die ist so geerdet einfach. Die hat irgendwie den ganzen Laden, also die hält einfach alles am Laufen und so. Und sie ist zwar schon noch so ein bisschen abhängig von diesen Sonderfähigkeiten der anderen, aber sie treibt die halt irgendwie an und denkt alles in die richtige Richtung. Ja, und das Einhorn, naja, das ist halt,
ist ein bisschen flach.
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen hilflos, auch weil es eben so aristokratisch ist, ja, weil es irgendwie nicht gewohnt ist, dass es irgendwelche Hürden gibt, schätze ich mal, ja. Also sie schert sich ja auch gar nicht um die anderen, die steht ja da irgendwie den ganzen Tag nur auf dem Balkon und weiß nicht wieso.
Sie spricht auch nicht viel, das ist das, was ich so irritierend
finde. Ja, die ist halt einsam, ne?
Ja, aber, also ich finde, gerade so als Mensch, weil sie fängt ja dann auch an, so diese Emotionen zu haben und ich muss ganz ehrlich, also ich finde, diese menschliche Figur des Einhorns, die ist mir wirklich viel zu flach und viel zu einseitig. Mhm. Weil sie sagt nicht viel insgesamt. Und auch wenn sie einsam ist und ihre Motivation, sich in den Prinzen zu verlieben, ist auch irgendwie eher dem geschuldet, dass er halt so der Einzige ist, der ihr da irgendwie so Aufmerksamkeit schenkt.
Mhm.
Und auch relativ am Anfang verfällt er ja direkt so er muss sie irgendwie verteidigen. Also ich meine, er hätte theoretisch alle anderen auch verteidigen müssen, aber er stellt sich halt vor sie, weil sie eine schöne Frau ist. Ich weiß nicht.
Aber die singen doch so toll zusammen.
Ja. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Andersrum, warum verliebt der sich denn eigentlich in sie?
Ja,
sie macht ja nichts.
Nee.
Also was?
Die sieht einfach bloß schön aus. Punkt.
Die steht halt da rum. Ja.
Ja.
Das finde ich auch sehr merkwürdig.
Aber andererseits, er lebt da halt in diesem total verrottetem Schloss, was ja auch ein schönes Bild ist, so für das Innenleben von König Haggard. Aber da ist ja nichts los. Ich meine, er hat eine Katze. Aber die hingen ja schon mit dem Schmendrick rum. Also, aber jetzt mal auf diesem Schloss, da gibt es halt irgendwie so zwei komische Typen an der Tür. Es gibt einen Zauberer, es gibt eine Katze mit einem Holzbein, ein redendes Skelett.
Zwei komische Typen an der Tür.
Wurden die nicht irgendwie reingelassen?
Ja, aber das waren ja Haggard und Lear.
Ja.
Ach, die waren nur zu zweit.
mit der hängt ja nur mit seinem depressiven Vater rum, siehst du?
Richtig.
Und also
Stiefvater. Deswegen hat er aber auch so komische Lebensvorstellungen. Dieses typische, so ich muss hier jemanden beeindrucken, deswegen muss ich hier Heldentaten machen.
Ja, aber das, ich meine, deswegen sage ich, also kein Wunder, dass der sich auf die erstbeste Frau, die da reinmarschiert, dass der da gleich sie als irgendwie sein Ticket da raus betrachtet.
Ja, aber emotional öffnen tut er sich ja dann erst gegenüber der Molly, als er in der Küche sitzt und die Kartoffeln schält und mit ihr dann halt darüber spricht, wie er empfindet.
Ja, das ist schon, weil er sie halt, weil er ja auch irgendwie in diese magische Welt von früher gehört, ja, mit seinen Heldentaten, ja, mit den Drachen bekämpfen und so.
Ja.
Und halt spürt, dass sie auch ein Wesen von früher ist, während Molly halt so im Hier und Jetzt lebt.
Ja. Aber es ist eigentlich erstaunlich, dass es keine Probleme gibt, Drachen zu sehen und Drachen zu bekämpfen, das somit so zum Alltagsgeschäft gehört, was ein junger Prinz machen kann. Aber ein Einhorn, Leute, dafür braucht man extra Fantasie.
Das ist halt noch älter als der Drache offenbar.
Tja.
Ist auch vor allen Dingen schön, dass man so ein Tagesoutfit macht, um einen Drachen zu finden. Ich hab dir ein Geschenk gemacht, Schatz.
Der arme Drache, der hat da bestimmt noch rumgechillt, hat überhaupt nichts Böses im Sinn und dann kommt plötzlich dieser Ritter vorbei, der nur eine Trophäe braucht, um eine Frau zu beeindrucken.
Ja, für eine Frau, die er noch nicht mal richtig kennt. Also.
Die auch nicht gesagt hat, ich möchte jetzt gerne Drachenkopf haben.
Nee.
Nein, sondern das antizipiert er einfach.
Ich hoffe, das war eine Gesellschaftskritik. Die würde heute auch immer noch zutreffen.
Ja. Habt ihr noch was inhaltlich?
Ich finde es sehr schön, dass man sie wieder zurückverwandelt hat in ein Einhorn.
Ja, auf jeden Fall.
Das fand ich gut. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Bedenken. Oh Gott, jetzt lassen sie sie jetzt in einem Menschen, also in Menschengestalt, damit sie halt aus ihrer Liebe weiter nachgehen kann. Richtig.
Wie bei der kleinen Meerjungfrau.
Und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen das Besondere an dem Film, dass er halt immer wieder, wenn du das Gefühl hast, er wird jetzt in irgendwelche konventionellen Bahnen sich einschwenken, die du aus Disney-Filmen zum Beispiel kennst, dass er dann wieder irgendwie so einen echt krassen Schlenker hinlegt und es dann doch wieder irgendwie nicht zusammenpasst. Und ich glaube, das ist dann auch was, was mir in Erinnerung geblieben ist seit meiner Kindheit, dass das irgendwie zu so einem besonderen Film macht, dass der einfach in kein gängiges Schema von Märchen oder so passt, sondern da, wie du schon sagst, so, es gibt der Punkt, wo die klassische Love Story kommen sollte, das hat einen komischen Twist. Die Heldin ist irgendwie, in meiner Wahrnehmung zumindest, arrogant. Das ist irgendwie jetzt auch nicht irgendwie durch und durch eine Sympathieträgerin. Ihr Sidekick, der Zauberer, ist ein vollkommener Dilettant und so. Und da gibt es halt immer wieder so.
Der auch sehr überzeugt ist von sich. Da bin ich auch so schon immer so ein bisschen, ich so, wie bitte?
Oh, ich finde den ganz niedlich.
Der ist super niedlich, aber er ist auch sehr überzeugt von sich.
Du hast während des Films nur über seine Nase gelästert.
Ja, die ist fast so breit wie sein Gesicht.
Das ist eine sehr große Nase. Von,
ja. So stellt man sich einen Zauberer vor, vielleicht.
Ja, es sollte, glaube ich, auch, habe ich ja da schon gesagt, es sollte auch so klar machen, dass er jetzt nicht der Love Interest ist. Er ist halt einfach so ein komischer Heini.
Und was ich aber auch schon wieder schade finde.
Aber er hat ja Molly dann am Ende, also nicht. Die kommen ja irgendwie zusammen.
Ja, ich habe die eigentlich mehr so als Bruder und Schwester gesehen.
Ich habe es auch nicht so richtig, also ich habe auch zum Schluss gedacht, aber vielleicht ist das auch meine verwaschene Sicht, weil ich halt schon zu viele Disney-Filme gesehen habe, dass dass ich nur gesehen habe, was ich sehen wollte.
Das sehr gut, sehr gut.
Du kannst keine Einhörner mehr sehen, willst du damit sagen?
Ich mahne sie regelmäßig.
Oh.
Okay, das war gelogen. Aber ich kann jetzt damit anfangen.
Ab morgen mahne ich sie regelmäßig.
Ich habe eine Trinkflasche, auf der Einhörner drauf sind. Die habe ich aber geschenkt bekommen.
Na dann.
Dann habe ich mich gefragt, was habe ich falsch gemacht?
Wieso? Einhörner sind total toll.
Ja, aber mit Anfang 30 noch so eine Einhorn-Trinkflasche geschenkt zu bekommen.
Ach. Man kann nie alt genug sein für Einhörner.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Fazit des Films. Man kann nicht zu alt sein für Einhörner.
Oh, schön.
Ja, ist euch denn auch aufgefallen, dass ja der Kampf roter Stier gegen Einhorn auch so ein Symbol ist für den Kampf zwischen der brachialen, männlichen, hohen Gewalt und der zarten, weiblichen, magischen Gewalt?
Natürlich nicht, und ich finde es gerade eben ganz hervorragend.
Und wer obsiegt, naja, gut, wissen wir.
Ja, aber es ist dann an der Stelle wieder so ein bisschen reingeklatscht, oder? Weil, wie passt das ins große ganze Bild?
Ja, aber ich finde, das hat der Film relativ häufig. Ich finde, der Film hat viele Ansätze für viele verschiedene Theorien und auch viele Standpunkte. Ich meine, du hast ja selbst am Anfang, als du die diversen Analysepunkte vorgestellt hast, wie wir diesen Film sehen können, mehrere Ansätze gezeigt. Und es muss ja nicht nur schwarz-weiß sein, es muss ja nicht nur einstrichig sein. Es kann, ich glaube wirklich, das ist halt so ein bisschen so verkleckert da so.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an dem Film, weil ich finde, einzeln betrachtet sind da wirklich schon sehr viele sehr schöne Bilder entstanden.
Mhm.
Auch das, was du gerade eben beschrieben hast, habe ich vorher nicht so gesehen, aber so ist irgendwie, ist ein schönes Bild, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so hinhaut. Aber die haben, glaube ich, versucht, so viel in diesen einen Film da halt reinzubringen.
Das finde ich ja nicht unbedingt schlecht. Also ich bin auch irgendwie nicht so, ich brauche nicht immer, dass ein Film eine große Allegorie für irgendwas sein muss, sondern ich mag das ganz gerne, wenn einfach so verschiedene Themen in Filmen verhandelt werden.
Aber dann müssen sie halt auch gut zusammengeführt sein. Ja. Gerade eben haben wir halt, also weil ich finde schon, dass das Sinn ergibt, und gleichzeitig denke ich mir aber auch, dein Kritikpunkt, wie stimmt das insgesamt da so mit rein? So, weil es wirkt ja schon so ein bisschen reingeklatscht. Ja, ich glaube,
da hast du vollkommen recht.
Oder klickt, ja. Also,
es gibt halt immer wieder auch so einen Moment. Ich meine, in die gleiche Kerbe schlägt ja auch irgendwie Schmetterling und komischer Baum Unmittel, und sowas. Also das sind ja auch einfach so Momente, die da das rausfallen.
Ich kann mir auch vorstellen, ich kenne das manchmal von Arbeit. Also wenn ich Texte schreibe, dann mache ich ja nun jeden Tag. Da hat man manchmal auch so Bilder im Kopf und Formulierungen, die passen gerade nicht unbedingt, aber die haben sich so sehr so in die Finger schon eingebrannt, dass man sie einfach tippen muss. Und dann bricht man sich da einen ab, das irgendwie mit reinzubekommen, obwohl es gerade eben gar nicht passt. Vielleicht waren das auch solche Ideen. So, man hatte die Idee, man wollte sie gerne noch mit reinbringen, weil man fand sie wirklich gut.
Man hat da diesen Kirschbaum im Garten und der muss irgendwie in diesen Film reinkommen. Ja.
Du, ich hatte bei meiner Magisterarbeit ein ganzes Kapitel, von dem ich mir dachte, so, ist mir jetzt egal, das mache ich jetzt, weil ich es gut finde. Also, manchmal muss man einfach Sachen tun, die man für sich gut findet.
Sehr gut.
Ich meine, das war ja auch irgendwie witzig.
Richtig.
Ja? Das war einfach ein Gag.
Ja, ja.
Also Baumitz, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Macher sich dabei wirklich weggehauen haben. Und dann ist das vielleicht auch schon ausreichend Grund, das mit reinzunehmen.
Ja, ich fand den nicht so schlimm wie den Schmetterling, weil der hat wirklich sehr genervt einfach.
Ich glaube, wenn du mich nicht dann bist, dann kann dieser Schmetterling dich echt auch begeistern.
Also, insgesamt muss ich aber auch sagen, dass ich das ganz witzig finde, dass da so verschiedene Sachen angerissen wurde und das ist nicht so eine, also klar, so Stringenz in so einem Film und in der Metaphorik ist natürlich auch toll, aber dass man da eben das nicht alles wie so auf eine Formel runterbrechen kann, was in dem Film da passiert oder der auf der Metaebene gesagt werden möchte, finde ich eigentlich in Ordnung. Ich mag das, dass der so ein bisschen wirr ist. Das mag ich bestimmt nicht bei jedem Film, aber ich mag halt diesen Film.
Okay, findest du so für die Analyse ein schönes Schlusswort. Dann lass uns doch mal weitermachen mit Zitate und Referenzen, weil da steckt vieles und auch vieles so altes und mythologisches Zeug hier drin.
Gerade bei dem Schmetterling sind wirklich viele Zitate drin.
Die habe ich jetzt nicht einzeln draus. Nein. Ich habe mich mehr so aufs große Ganze konzentriert. Zum Beispiel auf den Namen Almathea, wie das Einhorn in ihrer menschlichen Gestalt genannt wird. Und zwar stammt der aus der griechischen Mythologie. Und zwar als der junge Zeus als Baby von seinem Vater Kronos umgebracht werden will, da wird er auf Kreta versteckt und von der Ziege Almathea gestillt. Und Baby Zeus bricht dann beim Spielen versehentlich der Ziege ein Horn ab. Ein Horn, ihr versteht schon. Und dieses Horn wird dann das Horn der Fülle, was so ein Symbol ist in der Antike für Fruchtbarkeit.
Das erste Phallus-Symbol.
Ah, möglicherweise.
Die Harpie in dem Film heißt Kalaeno. Oder Kalano, echt.
Es wird wohl mal erwähnt.
Kalaeno, die düstere. So hieß die Harpie, die Aeneas, dem Stammvater der Römer, seine bevorstehende Reise prophezeite. Aeneas war einer der wenigen Überlebenden Trojas oder des Kampfes um Troja, der
also fliehen... Trojaner, die Griechen, haben wir schon ein paar überlebt, aber die...
Der fliehen konnte und nach vielen Abenteuern in Italien landete.
Die nächste Referenz ist Schmentrick, der versucht, Wasser in Wein zu verwandeln, was genauso eine Jesus-Referenz sein könnte wie das unsterbliche Einhorn, das dann menschlich wird und am Ende wieder unsterblich, aber das Leiden der Menschen auf sich genommen hat.
Der Robin Hood, aber das hast du ja schon erwähnt, ja.
Genau.
Der legendäre Räuber aus dem 15. Jahrhundert, der den Reichen nimmt und den Armen gibt, tritt hier als Geist auf und wird irgendwie so bewundert.
Mhm. Dann, das hatte ich auch schon erwähnt, Lear ist benannt nach Shakespeares King Lear aus dem Jahr 1608, der wiederum auf den legendären keltischen König Lear, der halt auch so geschrieben werden kann, wie der Lear hier in dem Film basiert. Und King Lear, genau, ist aber in dem Drama von Shakespeare King Lear ist es so, dass der König selbst dann langsam dem Wahnsinn verfällt, während hier ja dem Wahnsinn verfallen eher der Rolle von Lears Vater zukommt. Aber es ist da schon irgendwie drin verwoben.
Das Motiv der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen steckt etwas verdreht in dem Film.
Genau, also auch wieder Fabelwesen wird in menschliche Frau verwandelt.
Und hat plötzlich Beine.
Ja, und verliebt sich in Typen, aber halt die Reihenfolge stimmt nicht ganz wie bei Andersen. Und bei der kleinen Meerjungfrau, wie endet es? Ist sie am Ende wieder Meerjungfrau? Ich glaube, da ist es nicht so, oder? Ich glaube, sie stirbt.
Die
stirbt.
Ja, die wird doch zu Meerschaum dann.
Ach ja. Genau, und was ich auch noch, was eigentlich meine Lieblingsmetapher ist, das Rätsel, das Schmendrick Rug dem Assistenten der Hexe stellt, um ihn abzulenken, damit Schmendrick das Einhorn befreien kann, lautet im Englischen: Why is a raven like a writing desk? Und es stammt aus Alice im Wunderland aus dem Jahr 1865. Und dort stellt der verrückte Hutmacher dieses, und es ist aber ein Witz von dem Autor, Lewis Carroll heißt er, oder? Mhm. Nämlich, es gibt keine Lösung für dieses Rätsel. Und das wird hier natürlich dann aufgegriffen, indem Rook auch keine Lösung findet.
Alice im Wunderland ist auch einfach ein bisschen großartig.
Ein bisschen?
Ja, ein bisschen sehr großartig.
Aber auch total verrückt. Und wie will man das nur interpretieren?
Ja, deswegen so die Verfilmungen von Alice im Wunderland, die sind auch immer alle nicht so richtig geil, weil das ganze Buch lebt halt von diesen vollkommen absurden Episoden, die eine nach dem anderen passieren. Und das kommt in so einem Film nicht mehr so richtig rüber. Anyway, kommen wir doch zur Rezeptionsgeschichte von Das letzte Einhorn. Magst du weitermachen, Paula?
Das letzte Einhorn spielte 6,5 Millionen US-Dollar ein, also fast das Doppelte seines Budgets.
Allerdings hatte der Film zunächst Probleme, veröffentlicht zu werden. Er war nämlich eigentlich schon 1981 fertig und Universal erwarb die Vertriebsrechte für die USA. Doch Universal war nicht überzeugt von dem Film und zögerte mit der Veröffentlichung. Zwischendurch war dann New World Pictures interessiert daran, die Rechte von Universal zu kaufen, aber es kam nie ein Abschluss zustande und schließlich erwarb dann der Filmverleih Jensen Farley Pictures die Rechte und brachte den Film erst im November 1982 in die Kinos.
Kurz nach der Veröffentlichung musste Jensen Farley Pictures Bankrott anmelden. Die Gewinne des Films gingen in der Konkursmasse auf und keiner der am Film beteiligten Produzenten verdiente daran. Auch der Autor Peter S. Beagle erhielt lange kein Geld.
Die Band America hingegen wurde 1970 schon gegründet und hatte ihre größten Erfolge auch Anfang der 70er gehabt. Doch das letzte Einhorn sorgte für ein Comeback. So war der Soundtrack in Deutschland zum Beispiel das bestverkaufte Album des Jahres 1983.
Bei dem Film lernte Christopher Lee den Associate Producer Michael Chase Walker kennen. Später wurde Lee der Patenonkel von Walkers Sohn Joshua Devon Walker, der heute wiederum ein prominenter Musikproduzent in den USA ist.
2008 erschien eine 25. Geburtstagsedition und bei dieser wurde dann das Wort Damn, was einmal Molly und einmal Prinz Lear im Original äußern, eliminiert, übervertont. Das kann man Kindern heutzutage nicht mehr zumuten, dass da
geflucht wird. Ja, der Rest ist ja okay, ne? Aber Granada Media erwarb die Rechte an Das letzte Einhorn und verdiente an dem Kultstatus des Films sehr gut. Allein zwischen 2001 und 2011 wurden 2,5 Millionen DVDs des Films in Nordamerika verkauft. Dennoch erhielt Peter Beagle nach wie vor kein Geld von den Einnahmen. 2010 klagte Beagle dagegen und der Prozess wurde teilweise durch Spenden seiner Fans finanziert. Ein Jahr später, im Jahr 2011, gewann Beagle, erhielt Kompensationszahlungen in unbekannter Höhe und fortan Tantiemen für alle weiteren Einnahmen.
Ja, wenigstens für ihn gab es ein Happy End. Hm. Es war auch lange eine Realverfilmung geplant, die aber in der sogenannten Development Hell endete. Mehrere Male war das Projekt kurz vor der Präproduktion oder schon in der Phase der Präproduktion. Zum Beispiel auch Christopher Lee und Angela Lansbury sagten zu, dass sie ihre Rollen wieder aufnehmen würden. Peter S. Beagle schrieb sogar ein neues Drehbuch, aber einerseits wegen dieses Streits um die Verwertungsrechte und andererseits auch, weil nie eine Finanzierung wirklich zustande kam, wurde das Projekt nie realisiert.
Vor der Veröffentlichung von Buch und Film waren Einhörner eher männlich konnotiert. Das letzte Einhorn aber änderte das, sodass Einhörner heute eindeutig weiblich konnotiert werden.
Das wusste ich auch nicht.
So sieht's aus. Hm. Also zumindest sagt das Peter Beagle.
Ja, also von diesem eindeutig weiblich, das würde ich nicht unterschreiben. Für mich sind die ziemlich geschlechtsneutral.
Also ich sehe hier gerade das letzte Einhorn neben der DVD von My Little Pony stehen und My Little Pony, das sind schon ja alles Mädchen und zwei oder so von denen sind Einhörner auf jeden Fall.
Achso, okay.
Ja.
Es sind Pegasis und
Pegasus.
Oder Pegasus und normale Ponys, aber hier, wie heißt es? Twilight Sparkle ist ein Einhorn auf jeden Fall. Und Rarity auch, oder?
Ja, aber in der Serie kommen ja irgendwie so Männer nicht so richtig vor.
Es gibt die, aber die spielen halt keine Rolle.
Sind nur Sideshow.
Ja. Ich habe ein lustiges Zitat und Referenz neben denen, die wir schon genannt haben. Mhm. Also vor allen Dingen Paula hier, Herr der Ringe. Das fand ich ja ganz lustig. Und hier steckt nämlich auch schon wieder eine Herr-der-Ringe-Verbindung drin. In der South Park-Folge The Hobbit aus dem Jahr 2013 hängt ein The First Unicorn-Poster an der Wand. Und sowohl das letzte Einhorn als der Zeichentrickfilm The Hobbit stammen ja von der gleichen Produktionsfirma. Tja. Das waren all unsere Fakten, alle Analysen wurden ausgetauscht. Es bleibt nur noch eine letzte Tat hier heute Abend. Wir dürfen den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten, wobei ein Punkt der schlechteste Film ist, den du je gesehen hast, Tabu, und 100 Punkte das absolute Meisterwerk. Also sowas wie
Der Pate.
Ja, oder was? American Pie 4.
Was? Ach, das wäre dann eins. Ja.
War ein kleiner Scherz. Am Rande, wie viele Punkte kriegt der Film von dir, Tabu?
Ich glaube, er kriegt von mir solide 40.
Oh, so mies.
Ja, aber ich finde...
Klang das ein oder andere Mal heute Abend durch.
Also, ja, also ich finde, die Analysen mit euch und so, wie auch, wie wir einige Sachen so besprochen haben, die finde ich auch sehr schön und die haben mich auch begeistert. Aber wenn ich mir den Film halt jetzt so nochmal angucken müsste oder wollte oder würde, ich glaube, er hat mich nicht ganz abgeholt.
Nicht ganz.
Aber deswegen, ich bin auch, glaube ich, sehr streng mit meinen Punkten.
Ja, gut.
Deswegen bleibe ich bei meinen 40. Das sind gute, hart erkämpfte 40 Punkte. Das heißt auch jetzt nicht, dass er, also ne, ich, ja...
40 Punkte sind 40 Punkte sind 40
Eben, die
Punkte.
Die muss man auch erstmal kriegen.
Ja. Wie viel kriegt er denn von dir, Paula?
Ich verdopple den Einsatz. Ich würde den Film auch nochmal anschauen.
Ja.
Und also das ist nicht nur Kindheitserinnerung. Ich finde den Film wirklich auch nicht komplett schlecht. Ja, ich habe jetzt auch so ein paar Fragen gehabt und so Uneindeutigkeiten, die mich so ein bisschen gestört haben, aber ich finde tatsächlich, der Grundtenor ist halt einfach total schön und spannend, eben diese Magie, die in der Welt ist und nicht gesehen wird oder war und nicht mehr gesehen wird und auch die Traurigkeit und das sind alles so Sachen, die mich sehr ansprechen und Einhörner.
Ja. Aber es gibt schon schönere Einhörner.
Ich finde es sehr schön. Also, ich bin ganz bezaubert von diesem einen Einhorn. Und ja, allein für das, was ich gerade gesagt habe, hat er mehr als 80 Punkte verdient. Aber diese offenen Fragen, diese Fehler drücken den dann doch auf die 80 wieder.
Ja, so hoch gehe ich dann auch nicht. Auch ein Film, der mich seit der Kindheit begleitet, den ich schon etliche Male geguckt habe und auch nur heute nicht das letzte Mal gewesen sein muss. Ich habe meine Probleme mit dem Zeichenstil. Ich habe meine Probleme mit diversen Aspekten der Handlung, wobei diese ganzen weirden Aspekte ich schon wieder äußerst charmant finde. Gerade weil sie so abgehoben sind. Ich mach's kurz. Ich gebe ihm 75 Punkte.
Ja, wir haben doch einen sehr ähnlichen Geschmack.
Ja, aber ist schön. Ich glaube, wir haben ihn gut eingeordnet. Er wird in der Mitte landen irgendwo. Und damit auch bei uns, glaube ich, in den Charts im Mittelfeld. Da ist er gut aufgehoben. Das war's vom Spätfilm im Jahr 2018. Ihr hört uns wieder im Jahr 2019. Tabu. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Paula möchte nicht sprechen, aber Paula nickt,
was man im Podcast nicht hört. Du möchtest nicht mit mir sprechen?
Nein, für dich sprechen. Weißt du, ob es dir Spaß gemacht hat?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Deswegen sage ich ja, du nickst, aber das kann man nicht hören. Also, deswegen.
Ja, ich nicke. Okay, ich lache, ich freue mich, ich lächle.
Wir müssen uns jetzt noch irgendwas ausdenken, irgendeinen Jingle oder so, den du machen kannst, damit du weiter deine Spitzenposition als...
Möchtest du dich an der Ukulele versuchen? Gestern. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Eventuell könntet ihr danach ein paar E-Mails von den Zuhörern bekommen, dass das nicht so schön sei.
Nun gut, dann lassen wir das lieber. Aber auf jeden Fall herzlich eingeladen bist du hier wieder. Die Einladung spätestens zum nächsten Weihnachtsspecial steht.
Ja, wieder. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen lieben Dank.
Das war wunderbar. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und noch einen schönen Abend und ein schönes Weihnachtsfest.
Bis dahin.
Tschüss. Man hört sich.
Nochmal schnell.
Nochmal ganz schnell.